Herzlich willkommen zum ersten Sportpodcast des Tages am US-Tag der Zahnschmerzen.
Lehnt euch zurück, öffnet Mund und Ohren. Wir gehen euch jetzt passend dazu direkt mal auf den Nerv mit unserem Bohrer und unseren Themen des Tages.
Keine Zeit mehr für Kniefälle in der Formel 1. Das finden wir schade.
Ein neuer potenzieller Publikumsliebling bei Union Berlin stellt sich vor.
Ein chinesisches Snowboard-Poster-Girl heizt die Propagandamaschinerie im Olympialand an.
Und Nathalie Geisenberger spricht über Olympiagold und ihre sportliche Zukunft.
Und damit guten Morgen zu Stand jetzt eurer sportlichen Wurzelbehandlung, unterstützt vom Sportinformationsdienst SID. Mit mir, Andreas Wurm.
Und mit mir, mit Dr. Malte Asmus.
Oh, heute Hochwürden.
Dr. Matt Wurst.
Ja, klingt ja fast wie bei mir. Ja. Dr. Matt Wurm. Ja, na gut, ja, das, Wurst ist besser. Conchita. So.
Den Bart habe ich.
Tatsächlich?
Ja.
Okay. Du, ich habe dich lange nicht mehr gesehen. Ich höre dich ja immer nur und da höre ich den Bart nicht.
Der schockst nicht am Mikro.
Eben.
Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand
jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
In den letzten Formel 1 Saisons, da war es ein gutes und wichtiges Ritual, dass die Fahrer vor dem Rennstart Zeit für die Kniefallzeremonie als Zeichen im Kampf gegen Rassismus eingeräumt bekamen. Doch in der neuen Saison wird diese Zeit jetzt gestrichen. Im Protokoll ist sie einfach nicht mehr vorgesehen.
Ja, anstatt mit Gesten auf gesellschaftliche Probleme hinzuweisen, sei es nun an der Zeit, etwas zu tun, um die Vielfalt im Motorsport zu erhöhen, sagte Formel 1 Geschäftsführer Stefano Domenicali bei Sky Sport. Ich denke, jetzt geht es darum, von der Geste zur Aktion zu kommen.
Ja, da hat er auf der einen Seite natürlich recht, Taten sagen einfach mehr als Worte oder Gesten, aber da muss in Sachen Sachen Diversität in der Formel 1 natürlich auch noch einiges passieren. Aber das ist ja nichts, was die Fahrer beeinflussen können. Das muss von den Rennstellen kommen, das muss von den Bossen der Rennserie kommen. Ich finde aber dieses Zeichen, das die Fahrer mit dem Kniefall gesetzt haben, eigentlich gut und richtig. Und ich hätte es auch gern weitergesehen, denn es sendet ja tatsächlich ein Zeichen auch raus an die Fans, sich einfach noch viel bewusster mit dem Kampf gegen Rassismus auseinanderzusetzen. Und ich unterstelle mal, da gibt es bei vielen Anhängern da draußen sicher noch Luft nach oben. Und das würde vielleicht dem einen oder anderen gerade durch regelmäßige Bilder vom Kniefall dann wieder vor Augen geführt. So nach dem Motto, steht da Tropfen, höhlt den Stein. Also einfach damit der Einsatz für Diversität nicht aus dem Auge verschwindet und dann auch aus dem Sinn gleich mit entschwindet.
Stand jetzt aktuell.
Sven Michel. So heißt der Mann, der bei Union Berlin die Aufgabe hat, Max Kruse zu ersetzen. Und das wird keine leichte Aufgabe für ihn, denn er kam aus Paderborn, ist jetzt also in Berlin und er geht voller Elan an das große Ziel, bei Union zum Publikumsliebling aufzusteigen. Das hat er vor seiner Heimpremiere gegen Borussia Dortmund bei der Medienrunde erzählt.
Bisher durfte ich immer nur gegen Union hier im Stadion spielen, was schon Gänsehaut pur war. Jetzt für Union hier im Stadion, die Vorfreude ist riesig. Ich habe definitiv ein weinendes Auge in Paderborn gelassen. Mein Herz schlägt auch immer noch für Paderborn, das ist so. Ich werde jedes Spiel verfolgen, so gut wie ich kann, wenn wir nicht gleichzeitig irgendwie spielen sollten. Nichtsdestotrotz, jetzt habe ich ein neues Kapitel hier aufgeschlagen und jetzt werde ich mich hier versuchen zu zerreißen für den Verein. Ich glaube, Max Kruse hat hier dem Verein Bärendienst erwiesen. Und das ist auch dann ganz normal, dass da ein Hype drum entsteht. Ich glaube, in Paderborn war auch ein kleiner Hype. Und deswegen, das ist ganz normal. Aber ich glaube, der Verein macht es richtig, das ist jetzt abgeschlossen, das Thema und gut ist. Ich glaube, Union und ich, das kann gut klappen. Klar, hoffe ich, dass ich natürlich auch ins Herz der Fans komme. Aber das muss auch verdient sein, das will ich mir auch verdienen. Und da werde ich so schnell wie möglich mit anfangen.
Den ersten Heimauftritt bestreitet Michel nun also gegen den BVB, Andreas hat es eben gesagt, und das ist ein Gegner, den Michel trotz der 2-5 Klatsche gegen Bayer Leverkusen nicht unterschätzt.
Ich glaube, davon sollten wir uns nicht blenden lassen. Borussia Dortmund ist eine Bombenmannschaft, da kommt eine Gewalt auf uns zu und die gilt es zu verteidigen und unser Spiel auf den Platz zu kriegen. Und ich glaube, hier mit den Fans im Rücken ist alles möglich.
Unionsstürmerhoffnung Sven Michel im Interview. Danke an den Sportinformationsdienst fürs Mitschneiden dieser Medienrunde.
Top und Flop.
Top des Tages ist, wenn ein großes Ziel ganz unverhofft doch erreicht wird. So ist das der deutschen Wasserball-Nationalmannschaft jetzt passiert. Die profitiert nämlich von der kurzfristig anberaumten Schwimm-WM im Sommer in Budapest. Denn für die eigentlich 2022 vorgesehene WM in Fukuoka in Japan, da hätte sie die sportliche Qualifikation gar nicht geschafft. Aber jetzt profitiert das Team eben vom Wechsel des Ausrichters und durch den dadurch zusätzlich frei gewordenen Startplatz. Ja, und rückt als WM-Neunter jetzt doch nach.
Flop des Tages ist, oh je, du bist mit deinem Team auf Kurs zu einem WM-Titel, also Club-Weltmeister, und darfst wegen Corona nicht dabei sein. So passiert bei Thomas Tuchel. Der wird seinem FC Chelsea im Halbfinale der Club-WM wegen der Corona-Infektion fehlen. Er kann ja zu Hause vorm Fernseher den Steffen Baumgart machen, emotional. Das ist er durchaus und das kann er auch. Aber ob er es so gut macht wie der Kölner? Nein, ich glaube nicht.
Eieiei, hast du die Bilder gesehen?
Der ging
ja richtig ab.
Aber ganz ehrlich, das Größte dabei ist doch der Hund, oder?
Ja, also super, das ist der beste Masseur, den ich lange gesehen habe.
Unfassbar.
Der hat ihm auf den Rücken gesprungen, hat gesagt, Alter, bleib ruhig.
Aber weißt du, wenn wir schon dabei sind, was ich gerne, da sind ja sichtbar zwei Frauen im Hintergrund. Ich hätte gerne in ihren Kopf geschaut und ich hätte gehört, was sie da so gerade denken. Aber sie kennen ihn ja so.
Ich wollte gerade sagen, das ist für die wahrscheinlich Alltag. Wenn der Fußball guckt, der geht er wahrscheinlich immer so ab.
Stand jetzt aktuell.
Abgehen, gutes Stichwort. Das ist man in China gestern auch, denn Ski-Freestyle-Star Eileen Gu, die zeigte beim Big Air-Event in Peking richtig spektakuläre Tricks und sicherte sich dann im letzten Sprung auch noch die Goldmedaille. Sie ist sowieso das Poster-Girl und sie sorgte dann auch für die Bilder, die die chinesischen Organisatoren und Machthaber sich natürlich auch erhofft haben.
Ja, und die wollen sie natürlich auch nutzen, um von den ganzen Misstönen rund um dieses Event natürlich abzulenken. Kai-Simon Breuten vom Sportinformationsdienst hat sich dieses Spektakel direkt vor Ort angeguckt.
Eine große Show, die da geboten wurde, die allerdings, muss man ja auch sagen, perfekt inszeniert war, weil wieder perfekt rübergebracht war von OBS, Olympic Broadcast Service, Bilder eingefangen, die wahrscheinlich in jedem Highlight-Clip dieser Olympischen Spiele zu sehen sein werden. Eileen Gu, der Superstar der Spiele, das Gesicht, das Aushängeschild der chinesischen Mannschaft, geboren in Kalifornien, fließend hat sie auf Mandarin nachher gesprochen mit den Journalisten, fließend hat sie auf Englisch gesprochen. Also das ist ein absoluter Glücksfall für die chinesische Mannschaft hier. Sie hat Gold gewonnen, sie hat die Erwartungshaltung ausgehalten, sie hat die Erwartung erfüllt, sie hat dem Druck standgehalten, was, finde ich, besonders bemerkenswert ist für eine 18-Jährige, die so sehr ins Schaufenster gestellt wird, auf der so viel Last liegt. Sie hat drei Chancen, drei Wettbewerbe, heute die erste im Big Air, und das hat sie geschafft. Und als sie es geschafft hat, ist sie im Schnee im Auslauf zusammengesunken und die Kameras haben diesen Moment eingefangen, natürlich perfekt inszeniert. Neben ihr, hinter ihr in der Flucht war Thomas Bach zu sehen, der IOC-Präsident, hat ihr applaudiert, war Teil dieser ganzen Szenerie und schmückt sich natürlich sehr gerne mit solchen Bildern, mit solchen Sportlerinnen. Tolle Bilder für die chinesische Regierung, für das Regime, für die Partei, tolle Bilder für Thomas Bach und das IOC, und gleichzeitig konnten diese Bilder dann natürlich auch etwas von diesem Schatten wegnehmen, oder das war zumindest der Wunsch der Organisatoren, der Chinesen und auch des IOC, den Schatten wegnehmen, der auch auf dem IOC und auf China lastet durch den Fall Peng Shuai. Und Peng Shuai war auch da. Peng Shuai stand nicht weit davon entfernt. Hat auch heute wieder ihren Auftritt gehabt. Sie wurde auf die Bühne bestellt. Und sie hat gelächelt, sie hatte eine Olympiamütze auf, sie hatte eine schwarze Winterjacke an mit einer China-Flagge aufgenäht. Also sie stellt ein normales Leben dar im Moment, ein unbeschwertes Leben, was es so ja eigentlich gar nicht geben kann bei ihr nach diesen Missbrauchsvorwürfen und nachdem sie ein weltweites Symbol geworden ist, nachdem sie zwischen zwei Systeme geraten ist. Ja, das Ganze lenkte so ein bisschen davon ab, was da heute für ein Spektakel abging, und lenkt auch ein bisschen von dieser unglaublichen Leistung von Eileen Gu ab. Die hat noch zwei weitere Chancen auf Medaillen. Und wenn für sie alles gut läuft und sie macht genau diesen lockeren Eindruck im Moment, den sie braucht dafür, dann kann sie so ja sogar 3 Goldmedaillen holen. 3 Medaillen sind sicherlich drin, vielleicht sind es 3 goldene und dann würde sie alle Grenzen sprengen. Sie ist jetzt schon dieser Superstar, den sich die Chinesen erwünscht haben und eigentlich kann sie ab heute relativ befreit an den Start gehen.
Heute in der Sportgeschichte.
Tour de France-Sieger durfte Jan-Ulrich bleiben. Er musste nicht wie Lance Armstrong alle seine Titel abgeben. Auch Olympiagold und den Vuelta-Sieg behielt Ulrich. Doch am 9. Februar 2012, also vor 10 Jahren, verlor er trotzdem die letzten Reste von dem, was von seinem einstigen Ruf als strahlender Radheld noch übrig war.
Heute vor 10 Jahren war Ulrich vom CAS schuldig gesprochen worden, gegen die Anti-Doping-Regeln verstoßen zu haben. Seine Ergebnisse nach dem 1. Mai 2005 wurden allesamt gestrichen. Du hast es gerade gesagt, die davor nicht. Ulle wurde 2 Jahre gesperrt, aber das hatte im Grunde nur noch symbolischen Charakter.
Ja, denn das Urteil gegen Ulrich, das erging ja schließlich 5,5 Jahre, nachdem seine Verwicklung in diese ganze Fuentes-Affäre, die Affäre um den mutmaßlichen Dopingarzt, bekannt geworden war. 5,5 Jahre lag da auch Ulrichs letztes Rennen zurück als Radprofi und vor allen Dingen auch sein Ausschluss von der Tour. Am Vorabend der Tour wurde er damals 2006 ja dann aus dem Rennen genommen.
Ja, und diese Urteilsfindung, die zog sich auch, weil Ulrich sich höchst unkooperativ zeigte. Im Nachhinein hat er jetzt gesagt, er hätte damals anders handeln sollen, alles offenlegen sollen, was er wusste, hat er aber nicht getan.
Tja, aber er hat auch bis heute seine Verfehlung jetzt nicht ansatzweise befriedigend erklärt und deshalb haftet an allen seinen Erfolgen einfach ein dicker Makel. Und er hat viel dazu beigetragen, dass der Radsport der 90er und frühen Nullerjahre eine Epoche voller blinder Flecke geworden ist.
Stand jetzt aktuell.
Rennrodlerin Nathalie Geisenberger hat in Peking durch den Gewinn ihrer 5. olympischen Goldmedaille mit Eisschnellläuferin Claudia Pechstein gleichgezogen und könnte schon diese Woche die alleinige Nummer 1 unter den deutschen Wintersport-Olympia-Ikonen werden. Und das, obwohl sie zwischen 2 Olympischen Spielen nur auch schnell nochmal Mutter geworden ist.
Wie fühlen Sie sich jetzt nach diesem Goldtriumph?
Ja, super. Also es ist tatsächlich auch noch nicht ganz oben angekommen. Es wird auch noch ein bisschen dauern, denke ich. Mei, dass der Plan so aufgegangen ist, den wir uns da vor 2 Jahren als Familie gesetzt haben mit dem Comeback. Mei, Wahnsinn.
Ist diese Medaille denn jetzt daher eine besondere, also besonderer als die vorherige?
Ja, im Prinzip ganz schwierig. Also generell die Erfolge miteinander zu vergleichen geht eigentlich nicht, weil mein Sochi war der erste Olympiasieg, das war so die Erfüllung des Kindheitstraums. Das ganz, ganz Großen, dann das Ganze in Pyeongchang zu wiederholen, das war auch was ganz Besonderes und jetzt ist es der, ja, ich sag mal, als Mutter nochmal Olympiasiegerin zu werden. Heute war es schon sehr emotional, also so viele Freudentränen habe ich sonst, glaube ich, nicht vergossen, aber ich freue mich jetzt auch auf zu Hause und auf die Familie dann wieder.
Wie haben Sie sich denn vor dem Wettkampf gestern gefühlt? Aufgeregt?
Ja, also ich war schon sehr aufgeregt, das muss ich sagen. Gar nicht so sehr wegen dem Rennen, das war eigentlich fast nebensächlich, sondern wirklich wegen der Kurve 13, weil ich einfach den Sturz beim Weltcup selber hatte, auch im Abschlusstraining dann nochmal einen. Es geht halt einfach so schnell und dann liegt man auf der Seite und alle Träume, alle Medaillenträume sind auf einmal mit einem Schlag weg. Und deswegen muss man einfach wirklich von oben bis unten dermaßen konzentriert fahren, die Bahn quasi abarbeiten und ja, aus der 13 raustreffen auf jeden Fall und dann noch das Touchpad treffen, das ist für die Staffel auch ganz wichtig. Also selbst danach kann man noch nicht abhaken. Deswegen wird es, glaube ich, schon ein spannendes Rennen und mal schauen.
Wissen Sie denn schon, wie es mit der Karriere weitergehen wird? Aufhören oder doch noch weitermachen?
Nee, das weiß ich tatsächlich noch nicht. Also ich denke, nach der Saison irgendwann in Ruhe mit der Family mal zusammensetzen und meinen weiteren Plan besprechen, ob wir das, im Prinzip habe ich es nach 2018 nach Pyeongchang gesagt, ich entscheide von Jahr zu Jahr und so ist es auch dieses Jahr. Und jetzt erstmal Moment genießen, Staffel hoffentlich noch möglichst gut fahren und dann erstmal ein paar Tage wieder zur Ruhe kommen. Und dann macht man sich ganz langsam vielleicht mal Gedanken, wie es weitergeht.
Und wie sehen Sie Ihre Chancen auf ja, vielleicht noch mehr Edelmetall?
Ja, im Prinzip glaube ich erstmal nicht so schlecht. Auf der anderen Seite mal sehen, wie schnell es gehen kann, wie viele auch Favoriten es einfach gestern und heute erwischt hat. Der Hansi steht ja schon fest als Staffelfahrer. Schauen wir mal, welches Doppel sich morgen noch zu uns gesellt. Und ich denke, es werden wieder alle ihr Bestes geben, was am Ende rauskommt. Werden wir sehen. Aber egal wie, ich kann mit einer Goldmedaille nach Hause fahren und das nimmt mir keiner mehr.
Rennrodlerin Nathalie Geisenberger im Interview nach dem 5. olympischen Gold ihrer Karriere.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Ganz viel Olympia. Auf jeden Fall heute wieder im Programm. Die deutschen nordischen Kombinierer, die müssen heute noch ohne den dreimaligen Olympiasieger Erik Frenzel in ihren ersten Olympia-Wettkampf gehen. Frenzel, der ist immer noch Corona-positiv.
Und damit kann er im Springen von der Normalschanze ab 9 Uhr deutscher Zeit und in der Langlaufloipe über 10 Kilometer 3 Stunden später natürlich nicht mitmischen. Die deutschen Hoffnungen ruhen damit vor allem auf Johannes Rizek, Vinzenz Geiger und Julian Schmidt.
Und das Rodelteam, das ist die deutsche Medaillenschmiede, stand jetzt 2-mal Gold, 1-mal Silber in den Einzeln. Und jetzt wollen die deutschen Rodler ihre Dominanz auch im Doppelsitzer unterstreichen. Tobias Wendel und Tobias Ahlt, die jagen ihr 5. gemeinsames Olympiagold.
Ja, aber auch die Weltmeister Toni Eggert und Sascha Beneken rechnen sich gute Chancen aus. Die Läufe starten heute 13:20 und 14:35 Uhr.
Und das Sportradio Deutschland hält euch natürlich ganz aktuell auf dem Laufenden über den gesamten Sporttag, nicht nur Olympia, sondern auch was sonst noch passiert. Da gibt's alle Updates in 15-minütigen beziehungsweise alle 15 Minuten in neuen und frischen News und ganz viele Experten aus dem meinsportpodcast.de Universum hört ihr da auch im Webstream auf sportradio-deutschland.de oder über DAB+.
Und wir sind morgen früh ab 7.07 Uhr wieder für euch da, dann mit frisch geputzten Zähnen, heute ja übrigens auch, weil wir waren ja schon beim Zahnarzt. Und wir sind im Podcast und auf meinsportpodcast.de.
Genau, und da findet ihr natürlich auch Flair der Ringe, den großen Olympiasport-Podcast vom Sportinformationsdienst SID und uns von meinsportpodcast.de. Wir schmeißen da unsere Expertise zusammen und fassen euch jeden Tag den Olympiatag zusammen. Und das kriegt ihr natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Klickt euch dann auch gerne mal durch unser reichhaltiges Angebot. Auf der Webseite könnt ihr das ja auch alles finden. Und dann ist auch schon wieder 7.07 Uhr. Wir sind dann morgen schon wieder für euch da. Bis dahin Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus. Und wir haben nichts zwischen den Zähnen. Deshalb können wir auch hier einen wirklich, wirklich sauberen Kuss abgeben an euch.
Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich. Geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.